Mein Teller beim Essen ist meine Privat- und Intimsphäre und da hat niemand was wegzunehmen oder was reinzutun, ohne dass ich vorher formal und offiziell meine Zustimmung gegeben habe. Beziehungen können anstrengend sein, sind es meistens auch, wenn ein sehr hohes emotionales Energieniveau herrscht. Da wird es anstrengend. Aber sie können andererseits auch sehr segensreich sein, indem sie Sicherheit vermitteln, indem sie Lebendigkeit mitbringen. Aber es ist nichts, was so von selber ganz locker, leicht von der Hand geht.
Moin, Pam.
Ja, guten Morgen, Philipp. Und guten Morgen, Dietrich. Ich freue mich sehr, dich hier im Screen zu sehen.
Ja, guten Morgen, Pam. Guten Morgen, Philipp.
Ja, hi Dietrich. Wir sind jetzt im Kopfzentrum angekommen. Episode 205 mit Enneagramm Stil 5. Und wir sprechen über Beziehungen nach wie vor. Und ich habe schon, bevor wir aufgenommen haben, hatten wir schon so eine kleine Zurückhaltung von Dietrich. So, oh ja, Beziehungen, mal gucken, ne? Wie die Fünfer so in Beziehung sind, das würden wir gerne von dir hören, Dietrich. Und so ein paar Themen anschneiden, wie zum Beispiel, wie viel nimmt es überhaupt Raum in deinem Leben, Beziehung, die Gedanken darüber. Aber auch so, was hast du so für Kompetenzen in Beziehung? Was vielleicht auch für Entwicklungsfelder? Was brauchst du, um vertrauen zu können? Und wir fragen auch gerne nach Beschwerden an die Welt oder andere an dich. Das versuchen wir auch nochmal abzufragen. Und ein wesentliches Feld ist definitiv noch der Abwehrmechanismus. In dem Fall ist das die Isolation bei Enneagramm Stil 5. Und da wollen wir auch einmal hören, was das eigentlich bei dir bedeutet in deinem Leben. Ja. Und ich will eigentlich auch gerne schon beginnen, nämlich mit der Frage, wenn du über Beziehung nachdenkst, Dietrich, wie viel Raum nimmt das in deinem Leben ein? Wie oft? Wie sind deine Gedanken darum? Wie wichtig ist die Beziehung?
Also ich denke sehr oft an Beziehungen, nicht ausschließlich. Es gibt viele andere Themen auch, aber ich denke da sehr oft dran und ich denke da auch sehr oft drüber nach. Welche Beziehung mir wie viel bedeutet, wie die Beziehung sich anfühlt, mit wem ich in Beziehung bin. Also insofern, also ich kann es jetzt nicht in Prozent ausdrücken, aber es beschäftigt mich schon. Ist nicht so, dass Beziehung für mich ein Randthema in meinem Leben wäre. Es steht aber auch nicht im Zentrum, das muss ich auch sagen.
Aber ich finde es schon interessant, wenn du das sagst. Du benutzt jetzt das Wort Beziehung, weil wir das als Vorlage gegeben haben. Könntest du uns ein paar Beispiele von was für Gedanken hast du, was du meinst, wenn du über Beziehung nachdenkst? Was für eine Beziehung habe ich mit jemandem? Was für Gedanken sind das, die das eruieren?
Also da geht es um persönlich private, intime Beziehungen, da geht es um freundschaftliche Beziehungen, da geht es aber auch um Geschäftsbeziehungen. Und immer dann, wenn ich den Eindruck habe, da stolpert irgendetwas oder da ist etwas nicht ganz rund oder fühlt sich nicht ganz stimmig an, dann beschäftigt mich das.
Und was ich so suche, ist, was für eine Frage stellst du dir? Du bist ja Kopfmensch. Und ich nehme an, wenn du sagst, ich beschäftige mich damit, dass du irgendwelche bestimmte Gedanken hast oder Fragen im Kopf. Das interessiert, wenn du so ein Beispiel geben kannst. Wie denkt eine Fünf über Beziehung? Ne?
Also ich beschäftige mich im Kopf damit, mit Gedanken, das ist richtig. Und die Fragen, die auftauchen, sind zum Beispiel, wie verlässlich ist diese Beziehung? Was für Motivationen hat der andere Mensch, dass ich ihn besser verstehen kann, dass ich besser damit umgehen kann, dass ich besser darauf reagieren kann, dass ich vielleicht auch besser vorbereitet bin auf das nächste Treffen, auf das nächste Zusammenkommen? Und es, mit zunehmendem Alter, muss ich sagen, beschäftige ich mich natürlich auch, wie geht's in meinem Gefühlshaushalt? Also, wie geht's in meinem Herzen? Was passiert hat? Wie fühlt sich das an? Da muss ich aber zugeben, das ist eine Frage, die ich erst so im Laufe des Lebens gelernt habe, mich damit zu beschäftigen.
Ja, wir müssen dir sagen, dass Dietrich, du hast schon sehr viel persönliche Entwicklungsarbeit gemacht in deinem Leben. Ich hatte die große Freude, dich über einen längeren Zeitraum, dich ein bisschen zu begleiten dabei. Ne? Das erinnere ich noch sehr gerne. Ja, schön. Sogar das Wort Gefühl kommt dann noch vor.
Ich würde gerne so eine klassische Interviewfrage stellen. Also es gibt ja oft, wenn wir Stile interviewen, die typischen Fragen, die man stellt, um herauszufinden, ob es eventuell dieser Stil sein könnte. Und eine Frage von vielen, die man bei fünf stellen kann, sind Beziehungen anstrengend für dich? Wie würdest du darauf antworten, Dietrich?
Ich würde antworten, sie können anstrengend sein. Ja. Also es ist für mich eine Ambivalenz. Beziehungen können anstrengend sein, sind es meistens auch, aber sie können andererseits auch sehr segensreich sein. Zum Beispiel, indem sie Sicherheit vermitteln, zum Beispiel auch, indem sie zu Erfolg verhelfen, indem sie Neues in mein Leben bringen, indem sie Anregungen mitbringen, Lebendigkeit mitbringen. Aber es ist nichts, was so von selber ganz locker, leicht von der Hand geht, sondern es ist immer etwas, wo ich mich drum kümmern muss, wo ich mich damit beschäftigen muss, was auch seine anstrengenden Momente und anstrengende Phasen hat.
Und könntest du benennen, was der Unterschied ist zwischen einer Beziehung, die sich für dich anstrengend, die du anstrengend erlebst, und einer, die eben vielleicht bereichernd auch gegebenenfalls Sicherheit bietet? Was bemerkst du unterschiedlich?
Also anstrengend ist es dann, wenn immer wieder Konflikte auftreten und wenn ein sehr hohes emotionales Energieniveau herrscht. Da wird es anstrengend.
Diese Wortwahl finde ich Zucker, wirklich. Ein emotionales, hohes Energieniveau. Ja. Traumhaft, danke.
Also ja, dann wird es anstrengend. Und bereichernd und lebendig und als Wohlfühl, als rundweg Wohlfühlbeziehung ist es dann, wenn ich das Gefühl, wenn ich den Eindruck habe, mein Geschäftspartner, mein Freund oder wer auch immer, sieht die Welt ähnlich wie ich und zieht mit mir an einem Strang und verfolgt mit mir dieselben Ziele und ist darin auch verlässlich.
Ja.
Inwiefern ist das Thema, weil wir hören ja oft auch von Enneagramm Stil 5, dass dieses gemeinsame Thema, das man so teilt, dass da plötzlich auch viel Energie ist, dass da auch sogar, ich würde sagen, eine gewisse, ich weiß nicht, ob du das Wort Emotionalität nehmen würdest, aber zumindest Energie im Raum spürbar ist, ne? Dass man jetzt sich auch mitteilen kann, ohne irgendwie wirklich große Filter. Mhm. Wie wichtig ist es, dass es ein Thema auch hat in einer Beziehung?
Also für mich ist das schon wichtig. Ich würde es vielleicht nicht als Thema benennen, sondern ich würde es eher als Kristallisationspunkt beschreiben. Also als Mittelpunkt oder etwas, worum sich dann die Beziehung entwickelt oder worum die Beziehung kreist. Also irgendein Kern, ein Nukleus, der die Verbindung stiftet. Und wenn der da ist, wenn dieser Kern da ist, dann kann ich bestätigen, dann kann da unglaublich viel Energie fließen, auch von meiner Seite aus.
Das heißt, ich habe richtig verstanden, dieser Kern, den du jetzt nennst, Nukleus, ich finde wieder schöne Worte, ist es so ein bisschen der Sicherheitsspender in der Beziehung so?
Ja, und ich würde Anker sagen dazu.
Anker.
Das kann man so, ja, das würde ich so beschreiben.
Sag mal mehr zum Anker, was meinst du damit?
Also ein Anker, das ist irgendwo, ja, wie soll ich es beschreiben? Ein Anker ist etwas, wo also beim Schiff, ein Anker, der der verhindert, dass das Schiff irgendwie abdriftet und irgendwo planlos im Wasser umeinander treibt. Und der Anker ist praktisch so der Bezugspunkt, der Fixpunkt, der bindet das Schiff an und ja, und verhindert damit, dass es irgendwie so mal hier, mal da, mal oben, mal unten, mal links, mal rechts irgendwo so planlos in der Gegend umhertreibt.
Jetzt bin ich geneigt, wenn du es teilen magst, was könnte passieren, wenn dieser Anker weg wäre? Es klingt ja schon so ein bisschen so, natürlich ziele ich jetzt so ein bisschen auf diese Frage, was ist die Angst dahinter, wenn es planlos und so wäre, wenn du es teilen magst, was könnte passieren?
Ich versuche das, also wenn die Verlässlichkeit, wenn der gemeinsame Bezugspunkt nicht mehr da ist, dann fällt mir die Sicherheit in der Beziehung. Und das, damit habe ich Mühe dann. Und es bezieht sich aber sowohl auf persönliche, private, auch intime Beziehungen, genauso wie auf Geschäftsbeziehungen. Also wenn ich mit jemandem eine Geschäftsbeziehung habe und beispielsweise ich komme aus dem Forstbereich, ich verkaufe jemandem Holz und wir haben einen Vertrag, wo irgendwas drinsteht und er kommt plötzlich und sagt, behalt dein Holz, ich habe kein Interesse mehr dran, dann ist der gemeinsame Bezugspunkt, der ist dann weg. Und dann habe ich auch kein Interesse mehr an der Geschäftsbeziehung und werde mich aus der Geschäftsbeziehung zurückziehen.
Und das dieser Anker, dieses gemeinsames Thema, ist das, worüber wir allgemein reden, Enneagrammstil 5, hat immer so sein Thema, wo er Experte werden will. Ist das, was du meinst mit diesem gemeinsamen Bezugspunkt?
Nein, also nicht unbedingt kein Bezugspunkt, wo ich mich besonders kompetent fühle oder wo ich besonders, wo ich vielleicht auch dem anderen überlegen wäre. Das ist nicht der Punkt, sondern es ist das Thema, was die Verbindung herstellt.
Ja, ja.
Also in unserem Fall zum Beispiel wäre es jetzt Enneagramm.
Genau.
Genau.
Ich muss da jetzt nicht irgendwie der Experte sein oder irgendwie mehr wissen oder besser Bescheid wissen oder mehr Erfahrung haben als Philipp, aber das ist der gemeinsame Bezugspunkt. Und wenn jetzt Philipp zum Beispiel als Interviewer sagen wird, also du Enneagramm, das ist Schnee von gestern, wir machen jetzt was ganz anderes, wir gehen jetzt auf, was weiß ich, Astrologie oder irgendwie und unterhalten uns mal über die Tierkreiszeichen, dann würde ich sagen, okay, also dann sind wir da jetzt aber nicht mehr beieinander.
Und da habe ich jetzt tatsächlich mal gucken, weil das ist natürlich der Reibungspunkt, in dem, ich würde mal sagen, mindestens vielleicht Kopf und Herz, aber auf jeden Fall 5 und Herz, eventuell jetzt die unterschiedliche Wahrnehmung zum Konflikt führen kann, zumindest für die Herzmenschen, weil dieses ja, dann mache ich was anderes. Gefühl klingt natürlich für einen Herzmensch wie Beziehungsabbruch. Ne? So, okay, dann hatte er ja, ne, mein innerer Gedanke wäre, dann hatte Dietrich ja überhaupt kein Interesse an mir als Mensch, sondern nur an diesem Thema und ich bin irgendwie Teil davon. Mhm. Mhm. Was sagst du dazu?
Ja, also für mich stimmt das so nicht, wie du es interpretierst. Wie soll ich denn das ausdrücken? Das ist nicht ganz einfach. Also ich habe natürlich Interesse an dem Menschen, aber Mensch allein, also ich brauche da irgendeinen Verbindungsstrang, damit ich auch Zugang zu dem Menschen habe, damit ich die Beziehung auch ausleben kann, damit ich mich auch selber in die Beziehung einbringen kann und auch damit die Neugierde bei mir da ist, auf den anderen Menschen, ihn kennenzulernen, sich auf ihn einzulassen. Und ohne dieses, also es ist ja auch nicht so, dass dieses eine verbindende Thema immer dasselbe sein muss. Nur wenn jetzt zum Beispiel der Philipp sagt, naja, also jetzt haben wir über das Enneagramm geredet, jetzt lass uns mal über Steinbock, Krebs und Fische reden, dann möchte ich das gerne zuerst thematisieren und dann möchte ich, dass wir da zuerst eine Übereinstimmung finden und dann kann ich da durchaus mitgehen. Aber so einfach zu sagen, ja, Schnee von gestern, jetzt machen wir was anderes, das wäre schwierig für mich.
Ich finde, wir sind genau an diesem Punkt. Wie du weißt, ich bin ein bisschen Expertin, weil mein lieber Mann ist auch eine 5 und wir sind nun schon 50 Jahre verheiratet. Ich würde sagen, was ich erlebe ist, es wird erlebt als Fremdbestimmtheit. Er verliert die Kontrolle. Also ich habe dann die Kontrolle, wenn ich das Thema wechsle. So würde ich ungefähr sagen, kannst du damit was anfangen? Es verursacht auf jeden Fall Unsicherheit.
Ja, also da kann ich was damit anfangen. Also vor allem mit dem Wort Fremdbestimmung, weil das ist etwas, da reagiere ich unglaublich allergisch drauf. Also das geht schon damit los, wenn ich zum Beispiel mit meinen Geschwistern beim Essen bin und jemand sagt, ich habe was zu viel, darf ich es dir auf den Teller tun? Und tut es mir dann sofort auf den Teller, ohne meine Antwort abzuwarten. Es geht überhaupt nicht. Mein Teller ist beim Essen ist meine Privat- und Intimsphäre und da hat niemand was wegzunehmen oder was reinzutun, ohne dass ich vorher formal und offiziell meine Zustimmung gegeben habe. Und so ähnlich ist es dann auch, wenn das Thema gewechselt wird. Also Kontrolle gefällt mir da jetzt nicht ganz so. Mir geht es da nicht darum, dass ich immer die Kontrolle, sondern ich will mitgenommen werden. Ich will, dass ich selber da auch ein Teil davon bin und dass nicht jemand anders über meinen Kopf hinweg bestimmt.
Ja, ja. Es ist ja auch dieses Fremdbestimmtsein ist ja auch, es hat was Territoriales eben auch, mein Teller.
Ja.
Also da haben wir auch die Linie zu 8. Die wird auch spürbar an solchen Stellen. Und ich meine, es ist einfach interessant zu wissen, was da passiert, weil von außen kann man es nicht unbedingt verstehen. Also da sieht man wieder dieses Thema, wir müssen miteinander reden. Ne? Wir müssen miteinander reden.
Also ein anderes Beispiel wäre mit meiner Frau, so teilen wir uns ja den Haushalt und dann räume ich eben manchmal die Spülmaschine ein und wenn sie, während ich einräume, mir dann irgendwie Vorschriften macht, wie ich noch einräumen soll, da komme ich an Grenzen. Also ich räume die Spülmaschine ein und dann ist vielleicht mal ein Teller weniger drin, wie wenn sie es machen würde und die Tassen sind eben so links und nicht rechts oder wie auch immer. Aber das hat auch was mit einem Eingriff in meine Autonomie, in meine Selbstbestimmung zu tun. So empfinde ich das jedenfalls.
Das würde ich auch sagen, ist vielleicht, also bei uns jedenfalls auch, sehr, sehr schwierig, meinen Mann zu überzeugen, zu bitten, was auch immer, könntest du es bitte machen, so wie ich es gerne machen würde. Das ist eine sehr schwierige Sache.
Ja, das stimmt, ja.
Ich habe nicht die Schwierigkeit, wenn er mich bittet, etwas so zu machen, wie er das möchte. Mhm. Wenn ich es einigermaßen kann, mache ich das gerne, auch wenn es dir besser gefällt oder kein Problem. Aber in die andere Richtung ist es schon sehr schwierig. Wir sind in Beziehung nun auch an diesen, auf der einen Seite, ich würde sagen, ihr seid schon sehr willig, alles zu tun, damit Partner glücklich ist und für den Partner zu machen. Ihr seid schon irgendwo im Kern sehr bereit, alles zu tun. Es muss nur richtig dosiert, auf eine bestimmte Art angesprochen und auf eine bestimmte Art nicht angesprochen. Das ist das, wo es anfängt, schwieriger zu werden. Und dann können wir als Partner aversive Energie empfangen, anstatt dieses wohlwollende, liebevolle, was wir eigentlich uns wünschen und was ihr eigentlich auch gut könnt. Sag was dazu, Dieter.
Ja, das kann ich voll und ganz unterstützen. Ich meine, letzten Endes ist mir es ja so egal und macht es für mich keinen Unterschied, ob ich die Tassen links oder rechts einräume. Es ist die... Und am Ende wünsche ich mir ja auch, dass meine Partnerin auch froh drüber ist und sagt, ah, das hast du jetzt auch gemacht und jetzt bin ich glücklich. Ja. Du hast mir eine Last abgenommen oder eine Aufgabe abgenommen oder was auch immer. Ja. Also ich will ja da auch was für sie tun, nicht für mich, sondern für sie tun. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, ich werde da eingeschränkt in meiner Bewegungsfreiheit, in meiner Entscheidungsfreiheit, dann komme ich schnell an Grenzen.
Du hast, Dietrich, vorhin ein Wort benannt, das ich gerne aufgreifen würde, weil ich glaube, bei Stil 5 tatsächlich sehr relevant ist, nämlich das Wort Privatsphäre und Intimsphäre. Ich erlebe tatsächlich, dass dieses Wort eigentlich, ich höre es echt eher von Fünfern, also dass es angeboten wird als Vokabular. Und jetzt würde ich gerne dich dazu fragen, weil für mich ist in meiner Lebenswelt wäre mein Teller an einem Tisch, wo ich mit Leuten sitze, würde nicht auf die Idee kommen können, dass man das als Intims- oder Privatsphäre sieht. Mhm. Und das meine ich gar nicht bewerten, sondern ich sehe andere Dinge dafür. Bitte bring uns mit in deine Welt von Intims und Privatsphäre.
Also mein eigener Bereich, das kann im beruflichen Bereich eigene Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten sein, was sich aus der Stellenbeschreibung ergibt. Das kann in Freundschaftsbeziehungen, kann das eine Rolle spielen, aber auch in persönlichen, privaten, intimen Paarbeziehungen. Das ist für mich was ganz Wichtiges, dass ich das Gefühl habe, es gibt ja sowas, im Englischen sagt man, my home is my castle. Also die Idee, die da dahinter steckt. Es gibt einen Bereich, da bin nur ich derjenige, der darüber bestimmen darf, was da passiert. Und das hat was auch mit einem großen Schutzbedürfnis zu tun, hat was damit zu tun, dass es ein Rückzugsort ist für mich. Es hat nichts damit zu tun, dass ich da niemanden teilhaben lassen will. Das tue ich durchaus. Also jemand, der, zu dem ich großes Vertrauen habe, zu dem ich eine sehr enge Beziehung habe, der hat da, also das kann ich auch meinen persönlichen inneren Bereich, meine Sphäre kann ich durchaus auch teilen. Aber es darf nicht so sein, dass jemand anders da drin jetzt den Rechen und den Spaten in die Hand nimmt und da anfängt umzugraben oder so, ohne dass ich da irgendwie beteiligt bin oder, sondern da muss ich die Oberhoheit, also das Hausherrenrecht jetzt oder das Schlossherrenrecht, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll.
Ich glaube, darin steckt ja auch so ein bisschen dieses Thema, ich finde schon, dass es Beziehungen berührt, dieses Gefühl, dass die Welt auch eindringlich sein kann. Stimmt das?
Ja, das ist so. Also ich möchte mal ein Beispiel aus dem Berufsleben anführen. Wenn zum Beispiel mein Chef mir, also Entscheidungen über meinen Kopf hinweg an meine Mitarbeiter Anweisungen geben würde oder Entscheidungen treffen würde, die eigentlich in meinen Kompetenzbereich, da reagiere ich ausgesprochen empfindlich. Das geht gar nicht. Und es ist was anderes, wenn er es vorher mit mir abspricht. Es gibt genug Gründe, warum er da manchmal irgendwie in Aktion tritt oder in die Öffentlichkeit geht. Wenn das vorher mit mir abgesprochen ist, kein Problem. Aber wenn er es ohne Absprache mit mir einfach über meinen Kopf hinweg macht, dann werte ich das als Eingriff in meinen persönlichen Bereich, der eigentlich mir gehört, als übergriffig.
Und Daria, übergriffig, ne? Und was wir hören, und vielleicht kannst du dazu was sagen, ob es für dich auch so ist, wir sprechen manchmal über die Fünfe sind irgendwie sehr, sehr, die Haut ist sehr sensibel, also dünnhäutig auf eine bestimmte Art, die aber auf alles sich bezieht, sowohl diese Eindringlichkeit, Erwartung anderer, Grenzübergriffigkeit von anderen, aber auch Kleidung und also irgendwie Wind oder also diese Hautsensibilität. Kannst du damit was anfangen?
Ja, kann ich sehr viel damit anfangen. Also nicht nur was negative Einflüsse angeht, sondern ich glaube, das kommt mir auch in meiner Position als Mediator sehr zugute, dass ich sehr feinfühlig wahrnehmen kann, was bei anderen Menschen gerade passiert und dass ich ein hohes Maß an Empathie habe, ohne mich jetzt gleich in die anderen rein zu verlieren.
Mhm. Ja,
also denke bei mir, aber ich kann trotzdem dünnhäutig, das trifft es ganz gut, eine hohe Sensibilität, eine hohe Feinfühligkeit und Wahrnehmungsfähigkeit da.
Ja.
Ob ich das dann immer gleich ausspreche, ob ich es dann immer gleich auch zum Thema mache, das ist eine ganz andere Frage.
Ja, aber ich persönlich würde sagen, in Beziehung mit einer 5, ob es privat, sportlich, beruflich, es ist wichtig, diese Informationen zu haben und wirklich sich ein bisschen damit zu beschäftigen, um zu begreifen, was es heißt für eine 5, dünnhäutig zu sein, in welchen Themen. Ich musste das lernen.
Mhm.
Also das ist nicht einfach für andere Stile gleich zu wissen, was das heißt. Aber ich finde, es ist sehr wichtig, in irgendeiner Beziehung mit einer 5 das zu kennen, sich damit zu beschäftigen. Und dadurch, erstens entwickeln wir uns selber weiter, weil wir diese Sensibilität sonst vielleicht nicht hätten. Also wir entwickeln selber eine Sensibilität. Mhm. Wie kann ich hier diese Distanz halten? Ich bemerke zum Beispiel heute, sehr schnell, wenn Menschen zu nah sitzen oder zu nah stehen.
Ja. Ja.
Das habe ich früher, glaube ich, nicht so bemerkt. Und wenn wir es wissen, dann können wir nur dann einigermaßen adäquat damit umgehen. Wir dürfen es nicht persönlich nehmen.
Mhm.
Was wir erleben in Mediation, in Teams, ist natürlich, es wird erstmal persönlich genommen. Oh, der ist so aversiv und ne, man kann mit ihm gar nicht reden, dann ist er gleich. Also die Menschen nehmen es persönlich. Aber das ist nicht nötig. Es ist wichtig, das zu verstehen und adäquat damit umzugehen.
Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, also die Feinfühligkeit oder Dünnhäutigkeit, das hat ja sehr viel auch mit Emotionen zu tun. Und sehr viele andere, also ich vermute mal die Herztypen und auch die Bauchtypen, die würden dann eigentlich erwarten, naja, wenn er das schon wahrnimmt, warum redet er nicht drüber und warum sagt das nicht, warum macht das nicht zum Thema? Aber das ist bei mir halt anders. Also ich merke da wohl sehr viel, und gerade wenn es jetzt zum Beispiel destruktive Energien wären oder Wut oder Aggression oder irgend sowas, dann merke ich das wohl. Aber das heißt nicht, dass ich das dann sofort zum Thema mache, sondern ich reagiere dann eben nicht mit Widerstand, sondern sehr häufig mit Rückzug und ja, erzähle dann irgendwas anderes oder lenke ab oder wie auch immer. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das bei meinem Gegenüber zu Verwirrung führt.
Ja, was ich beobachte, ist eine sich verschließen.
Ja.
Das ist wie so ein Zumachen.
Mhm.
Ich würde da einfach nur gerne das Wort, weil die Überleitung passt, den Abwehrmechanismus Isolation benennen.
Mhm.
Vielleicht können wir das als Grundlage, als Überleitung nehmen, um diesen jetzt ein bisschen zu betrachten. Wie verstehst du Isolation, Dietrich? Du hast ja schon zumindest das Wort Rückzug gesagt. Wie verstehst du Isolation?
Also das Wort Isolation würde ich jetzt für mich nicht benutzen, sondern für mich passt das Wort Rückzug besser. Weil ich habe ja kein Interesse dran, dass ich ganz alleine auf der Welt bin. Also ich habe ja ein Interesse an Beziehungen zu anderen Menschen, ganz egal. Also es dürfen auch sehr viele sein. Aber es ist für mich wichtig, zu wissen, dass ich irgendwo einen Bereich habe, wo ich mich zurückziehen kann. Und das tue ich vor allem auch dann, wenn, als Beispiel, wenn ich aus einer anstrengenden Mediation rauskomme. Nach 4-5 Stunden Klärung, die Wogen gehen hoch, hohe emotionale Energie. Da brauche ich hinterher mindestens 1, 2, 3 Stunden auch für mich Spaziergang machen oder irgendwas, um das zu verarbeiten, um das wieder setzen zu lassen, um mich wieder zu sammeln, damit ich wieder ganz bei mir bin. Und insofern passt das Wort Isolation für mich jetzt nicht so sehr, sondern es ist mehr der Rückzug. Was dazu passt, ist, dass es mir nicht schwer fällt, auch alleine zu sein. Ich muss also nicht ständig Leute um mich rum haben, sondern manchmal genieße ich es auch, wenn meine Frau 1, 2 Tage irgendwo auf einer Exkursion, auf einer Studienreise oder sonst wo ist, auf einer Fortbildung, dann, ja gut, dann bin ich 2 Tage allein.
Darf ich jetzt ein bisschen provozieren? Du bist hier lange auf dem Weg. Du hast sehr viel entwickelt. Ich würde etwas provozierend sagen, das Resultat von dieses Verschließen und Rückzug und nicht unbedingt in die Kommunikation gehen über ein Thema, das Resultat ist schon sich isolieren. Wenn du an früher denkst, an frühere Beziehungen vielleicht.
Ja.
Und andere erleben das so.
Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das andere als Isolation erleben.
Und dass die schwer Zugang bekommen.
Ja, und ich habe das früher auch als Isolation erlebt, aber nicht als Isolation, die ich selber gewählt habe, sondern der Kosmos oder wer auch immer über mich hereingebrochen hat.
Ja, ja. Und das ist dieser Punkt für die Selbstentwicklung, ist, wenn eine 5 erkennen kann, wie das Verhalten die anderen einlädt, auf der einen Seite eindringlich zu werden, weil die kommen hinterher, wenn die keine Antwort bekommen. Also das ist der eine Wirkung. Und das andere ist, dass die anderen erleben, wir haben schwer Zugang. Für die 5 kann die Erfahrung sein, ich bin alleine. Ne? Also Einsamkeit kann der Resultat, diese Dynamik, meine Beziehungsdynamiken sind überall interessant, das weißt du auch als Mediator. Die sind einfach so interessant, wie das eine das andere sozusagen einlädt.
Mhm.
Und beide wissen es nicht, bis die es bewusst werden. Ne?
Also ich würde natürlich sehr gerne dich darin unterstützen, Dietrich, das Wort ist natürlich erstmal Isolation, weil es aus dem psychologischen Abwehrmechanismus-Katalog kommt. Übrigens ein Stilvetter von dir, Enneagramm Stil 5, Sigmund Freud. Allerdings, deswegen fragen wir genau natürlich nach dieser mündlichen Tradition und was du darunter verstehst. Ich würde zumindest dahingehend gerne dieses Wort nochmal anbieten, jetzt nicht dir überstülpen wollen, aber warum ich es auch eine Komponente finde, wo ich es verstehe, zumindest als Außenstehender. Und zwar ist es ja auch eine gewisse Form von Isolation, auch vor Emotionalität, Eindringlichkeit. Also du gehst physisch in den Rückzug aus dem Kontakt. Ich erlebe aber auch, dass Fünfer sich rückziehen können. Mein Wort wäre jetzt tatsächlich isolieren, vor dieser Erwartungsdruck, Eindringlichkeit, Emotionalität, die in der Außenwelt entsteht, die lasse ich erstmal nicht ran.
Mhm.
So, kannst du damit was anfangen, diese Komponente?
Kann ich was anfangen? Also das ist nicht jedes Mal so, aber das spielt immer wieder eine doch bedeutende Rolle. Das hat auch lange gebraucht, bis mir das bewusst geworden ist. Also Fremdbestimmung, also Übergriffigkeit ist das eine. Fremdbestimmung ist dann vielleicht etwas stärker als Übergriffigkeit und dann die nächste Stufe wäre ja dann Missbrauch, egal ob jetzt körperlicher, sexueller oder psychischer oder wie auch immer Missbrauch. Und das ist schon ein Thema, was mich als 5 beschäftigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich missbraucht worden wäre, aber es ist ein Thema, wo ich sehr sensibel drauf reagiere. Und es gibt ja auch zwischen Übergriffigkeit und Missbrauch gibt es ja ganz viele Nuancen der Abstufung. Und ich möchte schon behaupten, dass das eine Erfahrung ist, die ich häufiger erlebt habe.
Wahrscheinlich dann in jungen Jahren schon, oder?
Ich vermute mal, ja. Also ich denke schon.
Ja, ja.
Ich höre manchmal so in die Biografien von 5er, dass die bedürftige Mütter hätten, die der Mann ist weggegangen oder gestorben und die haben sozusagen das Kind festgehalten und nah an sich, zu nah, wo die emotional geladen waren.
Mhm.
So eine Art Ausgleich, wenn du so willst. Aber natürlich ist das auch in deinen Worten eine Form von Missbrauch. Nicht mit Absicht, nicht gewollt. Die Mutter ganz weiß genau nicht, was die tut.
Ganz genau, ja.
Aber das höre ich schon öfter in die Biografien von 5ern. Ne?
Mhm.
Danke für diese, finde ich, doch sehr vertiefende Erklärung zur Isolation.
Und ich möchte jetzt reinkommen mit, was hilft dir, da rauszukommen? Also wenn diese Art Dynamik in eine Beziehung läuft, ob das Geschäftsbeziehung oder intim, privat, was hilft dir? Was würdest du empfehlen, andere, die mit Fünfer umgehen und ein bisschen stecken in diese Dynamik? Was hilft, im Kontakt zu kommen und euch ein bisschen einzuladen,
also, rauszukommen? Wenn der andere Mensch freundlich, respektvoll, vorsichtig den Kontakt wieder sucht zu mir, das hilft mir sehr. Also wichtig ist mir der Respekt, dass er anerkennt, meine Position, meine Person, mein wie auch immer, und dass er wohlwollend und zugewandt auf mich zugeht und nicht irgendwie mit der Faust in der Tasche oder mit einem zusammengebissenen Zähnen oder wie auch immer, sondern in einer freundlichen, zugewandten Art. Also wenn diese zwei Komponenten beieinander sind, dann ist es eine Einladung für mich, dass ich wieder in den Dialog steige und dass ich dann wieder aktiv werde in der Beziehung. Ganz schlecht wäre, wenn ich mich zurückgezogen habe und dann kommt irgendwie nochmal was hinterher, so wie du bist ein blöder Hund oder du bist schuld oder sogar Selbsterklärungen. Ich konnte ja nicht anders, weil du so und so gehandelt hast oder also auch in Geschäftsbeziehungen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann mal mich zurückziehe, weil das Sägewerk das Holz nicht mehr haben will. Und das Sägewerk sagt dann, ja komm, dein Holz ist sowieso ganz schlecht und von miserabler Qualität und überhaupt ihr Verhalten war unterirdisch. Und dann geht der Rollladen noch weiter zu.
Ja. Ja, das ist Respekt. Es hat irgendwas mit Information zu tun schon. Nicht so, wie du das jetzt beschreibst. Aber, also meine Erfahrung, ne, es braucht auf einer Informationsebene und nicht auf einer Beziehungsebene irgendein Input, irgendeine Klärung oder irgendwas. Und was ich immer wieder feststelle, ist Loving Kindness und Humor. Mhm. Also wenn man die irgendwie verbinden kann mit die Information, was man gerade sagen will, ich habe es nicht verstanden, ich brauche die Information und deswegen bin ich hinterhergekommen, irgendwie sowas. Was sagst du dazu?
Also stimmt, Humor, das spricht mich an, wenn es die richtige Art und die richtige Dosierung ist. Und was mir auch hilft, ist irgendwelche Arten von Erklärungen, du sagst Information dazu, Pam, damit ich das Verhalten des anderen verstehen kann.
Ja, ja.
Damit ich die Hintergründe kennenlernen kann.
Ja.
Das hilft mir immer sehr. Vor kurzem irgendeine Geschichte und da habe ich dann auch nicht verstanden. Ja, ich kann das schon akzeptieren, dass der andere Mensch so und so behandelt oder angesprochen werden will. Aber wenn ich es verstehe, was die Hintergründe sind, was seine Erlebnisse dahinter sind, dann erklärt er mir das einmal und dann weiß ich es für die ganze Zeit. Wenn er mir nur sagt, ich möchte das so, ohne dass ich die Erklärung habe, tue ich mir jedes Mal wieder schwer, mich an diese neue Form zu gewöhnen.
Und das, was ich wirklich gelernt habe durch dieses Leben mit drei Zentren, und wir plädieren für auch ihr Beziehungssein mit drei Zentren, ich habe so enorm viel Respekt heute für diese Unterschiedlichkeit und ich will in Beziehung sein. Und für mich hilft es zu wissen, wenn ich mit einem Kopfmensch zusammen bin, es ist genauso wertvoll, diese Information-Erklärungsebene.
Ja.
Das ist mein Beziehungsangebot. Und ich bin auch offen dafür und fühle mich in Beziehung, wenn ich merke, dass diese Ebene zwischen uns läuft. Es ist genauso, es öffnet heute auch mein Herz, wie als wenn wir wirklich so eine warme Herzverbindung gerade teilen. Und ich würde auch sagen, dass es das vertieft. Früher hätte ich das ein bisschen bewertet.
Ja.
Und gesagt, das ist doch gar keine Beziehung, das ist nur Information. Also ich hätte das bewertet früher. Und ich glaube, das ist genauso im Bauchbereich. Das fühlt sich auch wie Beziehung an, wenn man sich gut klärt oder gut sozusagen seine Position vertritt. Also diese drei Bereiche, ne, das ist, was sagst du dazu heute? Weil du bist ja auch Mediator und arbeitest auch mit Enneagramm und drei Zentren.
Also um das nochmal zu bestätigen, was du gerade ausgeführt hast, zum Beispiel auch in Geschäftsbeziehungen. Wenn ich einen Geschäftspartner kennengelernt habe und weiß, wo er herkommt, also von seiner Biografie her, in welcher Lebenssituation er steckt, zum Beispiel will er seinen Betrieb die nächsten 5 Jahre übergeben oder nicht? Wie ist seine familiäre Situation? Ist er sehr einsam, weil seine Frau weggelaufen ist, oder hat er eine blühende, intensive Familie? Dann kann ich mit ihm ganz anders umgehen und mich auch ganz anders mit ihm unterhalten, mich ganz anders auch auf diese Geschäftsbeziehung einlassen. Und wenn der dann mal irgendwann ein schräges Wort fallen lässt oder mal irgendwie emotional auslassend wird, dann trifft mich das nicht, weil ich die Hintergründe kenne und das auch besser einsortieren kann.
Ja.
Und heute weiß ich aber auch, naja, dass andere Menschen, also ich hatte es mir auch in der Vorbereitung kurz notiert, Bauchmenschen zum Beispiel, heute weiß ich auch, dass in Beziehungen Konflikte und Machtfragen immer auch eine Rolle spielen. Früher bin ich dem immer ausgewichen. Wenn es Konflikte gab, habe ich mich zurückgezogen, bin für mich in die Isolation. Das war mir zu anstrengend. Machtfragen fand ich völlig bescheuert. Warum muss man auf der Machtebene irgendetwas in der Beziehung klären, was man doch auf der Sachebene oder auf der Beziehungsebene klären kann? Heute weiß ich, dass es in manchen Fällen wichtig ist, sich den Machtfragen zu stellen und die Machtfrage auch zu klären und auszufechten und diesen Strauß auch auszufechten. Und ja, ich hatte mal auch ein Erlebnis mit einem anderen Menschen in einer beruflichen Situation. Und da ging es dann auch darum, dass ich ganz klar gesagt habe, hey, also ich bin hier der Chef und entweder das passiert so oder wir kriegen einen riesengroßen Krach miteinander und dann ziehst du aber den Kürzeren. Und das hat Wunder gewirkt, dass diese Positionierung einfach auch mal klar gemacht worden ist und dass ich mich auch dieser Machtfrage gestellt habe, konnte ich früher nicht.
Ja, das sind riesige Lernschritte, oder Dietrich?
Für mich ja. Also andere, die Achter, die würden jetzt da grinsen und sagen, so, Machtfrage spielt doch immer eine Rolle und ist doch logisch.
Ja.
Da springe ich immer drauf an. Ja. Aber für mich als 5 war das schon eine Herausforderung.
Ja. Ja.
Ich würde gerne noch eine Frage oder noch ungefähr 3 Themen habe ich etwa. Das erste wäre Beschwerden. Was sind so, ich finde, das hat gerade so ein bisschen, man könnte es in die Richtung bringen. Mhm. Was für Beschwerden hast du in die Welt? Was sind so typische Sätze, die du dir immer mal wieder sagst über andere Menschen?
Sie sind unzuverlässig. Sie sagen was anderes, als sie tun. Da habe ich auch ein Problem damit. Also Inkonsequenz. Also unzuverlässig in dem Sinne, dass sie sich nicht an Vereinbarungen halten, die vorher getroffen worden sind. Wobei ich mich nicht dagegen verwehre, dass Vereinbarungen auch mal verändert werden können. Aber dann muss es vorher eben besprochen und diskutiert werden und dann müssen wir darüber über die Veränderungen eine Einigkeit herstellen. Dann habe ich damit auch kein Problem. Aber wenn sie einfach so einseitig Dinge, also Vereinbarungen verlassen würden, dann ist das für mich eine Unzuverlässigkeit, die geht für mich gar nicht.
Wir haben, du hast schon ein bisschen angeboten, Kompetenzen des Enneagramm Stil 5 und ich würde sie gerne hervorheben, nämlich einfach nochmal explizit fragen, welche Kompetenzen bringst du in Beziehung mit, Dietrich, mit deinem Stil?
Also was ich häufig als Kompetenz erlebe, wo ich mich auch kompetent fühle, ist wenn es schwierig wird, dass ich dann einen kühlen Kopf behalten kann. Das ist sowohl in Situationen, wenn es bei anderen schwierig wird, also wenn ich zum Beispiel als Mediator da sitze und bei anderen wird es schwierig, dann kann ich einen kühlen Kopf behalten und nüchtern da auch damit umgehen. Selbst wenn es in Geschäftsbeziehungen oder in privaten Beziehungen schwierig wird, glaube ich, dass es meine Stärke ist, einen kühlen Kopf zu bewahren und zu sagen, so, jetzt setzen wir uns alle mal hin und atmen tief durch und dann überlegen wir mal, was jetzt die beste Reaktion wäre und wie wir mit dieser angespannten, krisenhaften Situation am besten umgehen. Das Gegenteil von Nüchternheit oder kühlen Kopf bewahren wäre für mich Hyperaktivität oder Hysterie. Das wäre dann das Gegenteil. Also es gibt ja manche Menschen, die sind dann so angefasst von diesem Ereignis, von dieser Krise, dass sie einfach in Aktionismus verfallen, der oft genug dann aber überhaupt nicht zielführend ist, sondern manchmal die Situation sogar noch verschlimmert. Und das, glaube ich, ist eine Stärke von mir, dass ich da einen kühlen Kopf bewahren kann und auch Orientierung geben kann, wo denn ein Weg herausführen könnte aus der Krise oder aus der schwierigen Situation.
Ist es denn so, dass du dann in dem Moment, wenn die, ne, dieses typische Beispiel, wenn die See sehr stark ist und das Schiff wankt, dass du dann wirklich dich davon einfach nicht beeindrucken lässt? Es erreicht dich nicht innerlich so sehr oder kannst du es einfach bewusst weghalten von dir? Wie ist es innerlich?
Also ich glaube schon, dass ich schon sehr gut erkennen kann, wo die Gefahr besteht. Aber es triggert jetzt nicht mein Unterbewusstsein im Sinne von, wie heißt dieser Hirnstamm, Amygdala, glaube ich, heißt er.
Amygdala, ja.
Ja, wo dann so diese automatischen Reaktionen ablaufen. Sondern, also ich kann da durchaus Angst haben. Ich kann auch sehr klar sehen, wo die Gefahr liegt und was passieren kann. Aber es übermannt mich nicht, sondern ich kann da trotzdem dann noch mit kühlem Kopf dagegenhalten und eigene Lösungsstrategien entwickeln und auch umsetzen. Und dann, wenn es gut läuft, andere auch mitnehmen dabei. Also ich hatte mal eine, um das zu verdeutlichen, an einem Beispiel, eine Situation, da war bei uns im Forstbetrieb ein großer Sturm. Und dann war ich verantwortlich für die ganze Holzaufbereitung und für die Beseitigung von dem Sturmholz. Und am nächsten Tag waren die Telefone heiß gelaufen und alle Revierleiter und alle, die draußen im Wald gearbeitet haben, die waren nicht hysterisch, aber die waren sehr aufgebracht und gesagt, das ist eine Katastrophe und alles ganz schlimm und wir müssen sofort anfangen und hier und wir brauchen Waldarbeiter, wir brauchen Maschinen, wir brauchen Unternehmer und so weiter. Und ich habe dann gesagt, nee, wir machen erstmal gar nichts. Ihr nehmt euch jetzt 2 Wochen Zeit, um erstmal ein genaues Lagebild zu erstellen, damit ich weiß, wer hat wie viel und wo und in welcher Stärke Holz überhaupt auf dem Boden liegen. Und nach 2 Wochen setzen wir uns zusammen und erarbeiten einen Plan, wie wir damit umgehen. Und das hat die Leute erstmal beruhigt, weil sie auch die Verantwortung an mich abgeben konnten. Und nach 2 Wochen war das Ergebnis der Erhebung da. Da konnten wir einen sehr saubere Strategie entwerfen, wie wir damit umgehen. Und nach einem halben Jahr war alles aufgeräumt und das war überhaupt kein Problem mehr.
Da, alleine wie du das erzählst, würde ich sagen, kannst du manchmal mein Coach sein, wenn ich in Hysterie verfalle, weil ich so viel zu tun habe. Und der nächste Gedanke ist, wir brauchen 5er in der Politik. Das ist sofort mein Gedanke gewesen.
Ja, ich kann das wirklich bestätigen, Dietrich, dieses Ruhige und dieses Planen. Und ich muss das Wort zuverlässig nehmen als Kompetenz. Mhm. Du hast das Wort, ich finde die anderen als unzuverlässig. Mhm. Aber also ich finde, ihr habt auch schon eine sehr große Zuverlässigkeit. Das ist eine hohe Kompetenz.
Das ist mein Anspruch an mich. Wenn ich das von anderen erwarte, dann muss ich selber natürlich auch an mich stellen.
Ich würde eine ganz kleine wenn ihr gut zuhört.
Ja, das stimmt.
Weil manchmal läuft es nicht, weil offensichtlich nicht so gut zugehört würde, was wir planen. Und dann kann es sich nicht ganz so zuverlässig auswirken. Aber sonst Felsen in der Brandung und hundertprozentig. Und eine unbedingte Akzeptanz und Liebe. Also ihr seid halt nicht, na doch, ihr bewertet schon, ne? Schon, aber es ist irgendwie so eine Art Grundakzeptanz. Und für mich fühlt sich das, es ist unbeirrbar irgendwie. Alle Fünfe, ich habe ja nicht nur meinen Mann, ich habe noch andere Fünfe in meinem Leben. Und da gibt es so ein Gefühl von absoluter Zuverlässigkeit. Die Beziehung ist auch absolut zuverlässig. Da passiert nichts. Mhm. Man musste sich unheimlich bemühen, um das zu schaden.
Ja, ja, also das ist so eine Karte. Ich schränke es jetzt etwas ein. Ich habe schon manche Leute, die mit mir in irgendwelchen Beziehungen waren, dann sagen hören, Mensch, mit dir ist es zu langweilig. Weil du gerade gesagt hast, da passiert nichts. Also das ist natürlich dann manchmal die Kehrseite davon. Aber Philipp, du hast gefragt nach Kompetenzen. Also ich schätze eine weitere Kompetenz von mir ein, dass ich zur Selbstreflexion fähig bin und auch bereit bin dazu, was ich in diesem Maße, wie ich es bei mir erlebe, schon immer, also auch schon in jungen Jahren, nicht bei allen Menschen wahrnehme. Und damit zusammenhängend ist auch die Fähigkeit, selbst wenn ich selber betroffen bin, immer mal wieder auch im Prozess in einer schwierigen Situation einen Schritt gedanklich zurückzutreten und wie ein unbeteiligter Beobachter von außen drauf zu schauen und sich die Frage zu stellen, was passiert denn hier eigentlich gerade? Das ermöglicht mir manchmal dann auch in schwierigen Situationen auszusteigen oder eine bestimmte negative Dynamik zu unterbrechen. Also im Idealfall. Es gelingt nicht immer, aber ich glaube schon, dass ich da etwas mehr Kompetenzen habe als viele andere Menschen.
Das bringt mich so ein bisschen zur fast eigentlich letzten Frage. Nämlich die Frage, was brauchst du, um vertrauen zu können? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite, die Kompetenzen, die wir anbieten als Enneagramm-Stil, können natürlich für die Außenwelt manchmal nicht ganz so richtig nachvollziehbar als Kompetenz wahrgenommen werden. Aber es braucht ja auch eine Grundlage der Außenwelt, damit man auch ne, die Offenheit hat zu erkennen, ah ja, Dietrich macht hier eigentlich gerade was sehr Wohlwollendes, Gutes für uns. Was brauchst du, um vertrauen zu können?
Also an oberster Stelle steht für mich Verlässlichkeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich auf jemanden nicht verlassen, dann werde ich zudem auch kein Vertrauen entwickeln. Verlässlichkeit heißt für mich nicht unbedingt, dass er immer alles genauso macht, wie er es vorher sagt und dann gnadenlos durchzieht, sondern Verlässlichkeit heißt, dass das, was er mir mitteilt, zu dem passt, wie er mir gegenüber handelt. Das meine ich mit Verlässlichkeit.
Kongruenz ist es auch ein bisschen, ne?
Ja, okay. Das ist auch ein gutes Wort. Also ich kann durchaus auch mit Veränderungen umgehen, aber nicht, wenn sie spontan über mich hereinbrechen, sondern es muss vorher mit mir kommuniziert sein und ich muss es nachvollziehen können, ich muss es verstehen können. Dann habe ich mit Veränderungen und auch mit Flexibilität überhaupt kein Problem. Aber die Spontanität, die dann auch schnell in Fremdbestimmung für mich, Fremdbestimmung umschlägt, also wenn das mir zu häufig passiert, dann habe ich kein Vertrauen mehr. Dann fehlt mir die Verlässlichkeit.
Wie ist es für dich, neben jemand anders zu sitzen im Auto, wenn die fahren?
Also ich habe da mittlerweile kein Problem mehr damit.
Mittlerweile?
Ja, genau. Es war nicht immer so. muss ich zugeben. Also mittlerweile habe ich gelernt, dass ich da auch die Verantwortung abgeben kann und dass ich dem anderen Menschen am Steuer vertrauen kann. Also nicht allen, aber meiner Frau zum Beispiel habe ich, auch wenn sie viel einen anderen Stil fährt wie ich, da habe ich volles Vertrauen, da kann ich auch hinsitzen und manchmal auch sogar schlafen nebenher, wenn sie Auto fährt. Aber stimmt, das ist ein Thema, Pam.
Ja.
Du hast es im, sag mal was, Pam, wegen, du hast es im Kontext von Vertrauen gefragt mit dem Autofahren.
Genau. Weil da ist es, wo ich bemerke, dass die Angst so tief sitzt, dass das, auch wenn diese Person weiß, dass jemand gut fahren kann, das scheint nicht ganz ausreichend zu sein. Also besser ist es, wenn die selber Steuer in der Hand haben. Das ist meine Erfahrung, meine Beobachtung.
Das erkenne ich aber auch bei anderen Kopfmenschen. Also das ist, glaube ich,
ja.
Also bei 7 auf jeden Fall.
Ja.
Bei 6 kenne ich es eigentlich auch.
Ja,
bisschen ambivalenter, glaube ich. Aber bei 7, ja. 7 weiß ich es auf jeden Fall.
Also es stimmt schon. Ich habe da auch bei Menschen, wo ich volles Vertrauen habe, schon spüre ich immer wieder auch die Angst, es könnte etwas passieren oder es könnte dies oder jenes passieren. Und das ist so ein kleiner innerer Prozess, den ich dann dadurch leben muss, wo ich dann irgendwann zu der Angst sage, hey, jetzt geh mal auf die Seite, du hast ja nichts mehr verloren. Aber die meldet sich immer wieder, das ist klar.
Ja, und ich meine, ich habe irgendwo Verständnis dafür heute. Es muss scheußlich sein. Es ist wie dieses kleine Stoß mit dem Geiz. Es ist auch mit dieser Angst. Ich meine, das ist ja spontan, da kann man nichts für. Man kann es auch nicht so erstmal abschalten. Wenn du über die Gedanken sprichst, da kannst du was aktiv mitmachen. Aber diese, ich sag mal, stammhirnige Stoß von Angst ist halt da. Ne? Da kann man höchstens sich gut erden und irgendwie damit umgehen. Und ich finde, diese Verständnis zu haben für diese Unterschiedlichkeit, dafür haben wir diese emotionale Stoß an Stellen, wo ihr das vielleicht gar nicht vorstellen könnt. Das macht auch richtig was mit uns. Also es stimmt schon, dass wir leiden. Wir leiden so oder so. Und wir können uns nur weiterentwickeln, diese Resilienz entwickeln, damit wir nicht mehr so viel leiden. Aber es ist kein Mensch unter uns, der nicht auch diese Arbeit zu tun hat, wenn die nicht mehr so leiden wollen. Ich würde ablehnen, dass ein Stil mehr leidet als eine andere. Außer Biografie. Das kann einen starken Einfluss haben, natürlich.
Ja, das stimmt.
Ja, dann kommt meine letzte Frage, einfach nochmal eine allgemeine. Was haben wir vergessen, Dietrich? Was wäre dir noch wichtig zu sagen? Was sollen Menschen über dich in Beziehung wissen, über Stil 5?
Ja, ich habe diese Frage, du kannst mich rausschneiden, aber ich habe tatsächlich diese Frage schon öfter gehabt. Dietrich, du hast so viel gemacht, was würdest du als Rat geben für eine junge 5 in Beziehung? Die Frage habe ich schon länger. Was hast du gelernt für Beziehung, dich und was würdest du eine junge 5 geben als Rat in Beziehung?
Also der größte Lernschritt für mich war erstens mal, mich meinen eigenen Gefühlen und Emotionen zu stellen, sie wahrzunehmen und sie zu integrieren als wesentlichen Bestandteil meines Lebens oder überhaupt des menschlichen und zwischenmenschlichen Lebens. Das war für mich der größte
Schritt. Das würde ich gerne wissen, weil was ist gut an Gefühlen? Das ist jetzt erstmal kontraintuitiv für eine 5.
Ja, das ist Lebendigkeit. Das ist Lebendigkeit und da bin ich ja durchaus ein Freund davon. Also ich mag es ja auch, wenn es lebendig ist. Also wenn irgendwo was tot und so vor sich hin dümpelt, das ist mir ein Graus. Also es muss schon irgendwie Bewegung da sein und was passieren. Und die Bewegung, also der Motor von Bewegung und von Entwicklung sind eben Emotionen. Und nicht nur die Vernunft und nicht nur die Gedanken und nicht nur der Kopf. Also ich bin dankbar über meinen Kopf und über die Fähigkeiten, die er mir vermittelt und die er mir zur Verfügung stellt. Aber Also rund wird das Leben erst, wenn die Emotion da eben auch ihren Platz hat, ihren gebührenden Platz hat und wenn sie da sein darf, egal in welcher Ausprägung. Es wird ja oft unterschieden zwischen guten und schlechten Emotionen. Das habe ich mir dann auch abgewöhnt. Es gibt für mich eben keine guten oder schlechten, sondern es gibt starke Emotionen, vielleicht weniger starke, und die dürfen alle da sein. Und das bei mir selber zu spüren, wenn sie da sind, und das dann auch einigermaßen, ja, möglichst spontan zu spüren und dann auch gleich einzubringen in die Beziehung oder ins Gespräch oder in die Verhandlung. Den Tipp würde ich einem jungen Fünfer geben.
Danke. Ja, gibt es noch was dir wichtig ist, was du noch sagen möchtest? Was sollen andere über deinen Stil in Beziehung wissen?
Also ich glaube, wir haben das Wesentliche und das Wichtige alles schon thematisiert. Da fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein.
Okay, ja, ich fand's auch. Also danke für dieses echt, ja, man lernt immer wieder was Neues. Ne? Man hat schon öfter mal was mit fünf gemacht, mit fünf gesprochen, Panels geleitet und trotzdem wird's einfach, es hat's präzisiert, ne? Diese schöne Kompetenz des Kopfzentrums, differenzieren, präzisieren. Ja, danke, Dietrich.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich danke dir auch sehr, Dietrich, für deine Zeit, für deinen Willen, uns hier so zu unterstützen im Podcast und auch ganz besonders für deine präzise Sprache. Ich genieße das sehr.
Danke, ja.
Ja, es fühlt sich immer so an, als wenn irgendwas plötzlich transparent, kristallklar wird. Durch die Sprachgebrauch. Also es ist sehr schön. Danke.
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, wenn das vielleicht ein bisschen neugierig macht, für sich selbst in seinem eigenen Leben zu reflektieren. Wir haben ein Beziehungsseminar, das ist Ende August in diesem Jahr, meistens Ende August, Anfang September in Göttingen. Und dann haben wir auch im November ein Seminar, das neu ins Leben gerufen wird, das ist für Paare, Beziehungen wirklich als Paar, auch die Teilnahme nur als Paar möglich. Und wer da dabei sein möchte, wir finden, alle Infos findet man auf der Webseite. Und wir sind sehr, wir freuen uns drauf, vielleicht dich dann auch in Präsenz persönlich kennenzulernen.
Ja, vielen Dank für das Angebot. Sag mal, Philipp, bin ich denn als Empfänger in eurem Newsletter gelistet? Ich glaube schon.
Ich glaube schon, ja.
Ja, also genau. Sehr gerne. Da freue ich mich immer wieder drauf, wenn ich da Nachrichten von euch kriege.
Ja. Sehr schön. Ja, okay. Sehr schön. Danke. Ja. Tatsächlich, Dietrich, ich finde es schön, dass du dich persönlich angesprochen gefühlt hast. Es war aber auch an alle Zuhörer und Zuschauer gerichtet, natürlich. Nur der Konkretisierung halber. Aber freut mich, dass es dich auch anspricht. Wir begrüßen dich sehr gerne im Seminar. Okay. Dann, ja, vielen Dank nochmal und schönen Tag noch.
Ja, tschüss. Danke euch ebenso. Ja, ciao.
Danke, Dietrich. Danke, Philipp. Ciao, ciao.
Ciao.